Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Am Mikrofon Joe Schelbert.
Wir zahlen nicht für eure Krise. Mit Protesten, Streiks und Demonstrationen wehrten sich die Bürgerinnen und Bürger von Irland bis Portugal für die Rechnung, die ihnen die Zocker in den taumelnden Banken und die Regierenden angesichts angehäufter Budgetdefizite präsentierten. Das war vor gut einem Jahr. Die Menschen wehrten sich erfolglos. Während viele Banken schon wieder Milliardengewinne ausweisen, noch höhere Boni auszahlen, jagt in den einzelnen Staaten ein Budgetsanierungsplan das nächste Sparprogramm. Dazu kommen höhere Gebühren, höhere Steuern, tiefere Löhne, höhere Rentenalter, weniger Arbeitslosenunterstützung und ein massiver Abbau staatlicher Dienstleistungen. Wie viele hundert Milliarden in diesen Zeiten umgeschichtet oder abgeschrieben werden, werden dereinst Ökonomen oder Historikerinnen berechnen. Sicher ist, dass die gegenwärtige Politik Folgen hat, schon heute, wenn in lebenswichtigen Bereichen wie etwa dem Gesundheitswesen Mittel gekürzt werden. Werner Van Kent berichtet über alarmierende Nachrichten im griechischen Fernsehen.
Blackout im öffentlichen Gesundheitssystem, meine Damen und Herren, der Mangel an Medikamenten und medizinischem Material, Resultat des Embargos der Lieferanten, bei denen der Staat enorme Schulden hat, das alles hat in unseren Spitälen massenweise zu Stornierungen von Operationen sowie zum faktischen Zusammenbruch der Pflege geführt. Die Gesundheit der Patienten ist ernsthaft in Gefahr. Dieser Alarmruf hatte im Herbst 2010 Ministerpräsident Papandreou zu einer Kabinettsumbildung bewogen. Der neue Gesundheitsminister wurde angewiesen, rund 1,5 Milliarden Euro im Gesundheitssystem zu sparen, ohne aber die Gesundheit der Patienten zu gefährden. 7 Monate nach diesem Alarmruf hat sich wenig getan. Das zeigt sich in der Notfallabteilung in einem der großen staatlichen Spitäler im Zentrum von Athen. Patienten liegen in den Korridoren auf Klappbetten, und die Warteräume sind zu klein für die sogenannten Kofferpatienten, Patienten, welche von ihren Ärzten eingeliefert wurden, obwohl es gar keine freien Betten gibt. Einer von ihnen ist der 70-jährige Antonis Frangoulis. Er wurde eingeliefert wegen eines akuten Schwindelanfalls. Er sitzt im Rollstuhl und schaut ängstlich auf die zur Neige gehende Infusion. Ich bin hier seit 3:30 Uhr morgens, jetzt ist es 10 Uhr. Die Ärzte haben mich sehr gut untersucht. Sie vermuten, dass eine kleine Vene in meinem Kopf geplatzt ist. Jetzt warte ich darauf, ins Rotkreuzspital verlegt zu werden. Dort seien sie besser ausgerüstet. Stavis Tsoukalos ist Vorsitzender der Athener Ärztevereinigung. Für ihn hat sich die Lage in den Spitälern wegen der Krise nochmals stark verschlechtert. Von dem Moment an, da die Regierung die Geschicke des Landes in die Hände des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank gelegt hat, ist alles konstant schlechter geworden. Mehr als 1,5 Milliarden Euro will die Regierung im Gesundheitssystem sparen. Und gespart wird an allen Ecken, bei den chronisch defizitären Krankenkassen, bei den Gehältern und bei den Medikamenten. Vor allem aber will die Regierung die sprichwörtliche Verschwendung und Korruption im Gesundheitssystem bekämpfen. Für Stavis Tsoukalos liegt die Schuld der Misere eindeutig bei der Politik. Die Politiker hatten eine Maschinerie geschaffen, in der für die Medikamente einen Höchstpreis festgelegt wurde. Dieser Höchstpreis lag 2-3 Mal über dem eigentlichen Wert der Medikamente. In Wirklichkeit kauften die Spitäler aber billiger ein. Das funktionierte, weil es keinerlei Kontrolle gab. Von diesem System profitieren alle, auch die Lieferanten. Bezahlt wurde die Rechnung letztendlich vom Staat, bis dieser nicht mehr zahlen konnte. So kam es im vergangenen Sommer zur Alarmmeldung in den Nachrichten. denn inzwischen hatten sich die Schulden bei den Pharmalieferanten auf fast 2 Milliarden Euro angehäuft. Als die Regierung Papandreou lauthals verkündete, den Staatsbankrott verhindert zu haben, war das Land im Grunde längst zahlungsunfähig. Ein Vertreter der schweizerischen Pharmabranche, der selber nicht zitiert werden möchte, bestätigt, dass inzwischen die Schulden aus dem Jahr 2009 in der Form von Staatsanleihen zurückbezahlt worden sind. Auf dem Obligationenmarkt hätten diese dann aber nur 60% ihres Wertes gebracht. Immerhin, nach vielen Jahren fetter Umsätze musste nicht alles abgeschrieben werden. Stafis Tsoukalas hat sogar Verständnis für das Embargo der Pharmalieferanten. Die Quelle des Übels liege ja in Griechenland. Doch was wäre die Medizin dagegen? Auch da hat er eine Antwort.
Elektronische Parakolúthese des Systems und ein αξιόπιστο και τίμιο παρατηρητήριο τιμών.
Nur eine umfassende und glaubwürdige elektronische Überwachung der Preise, der Einkäufe, der Lagerbestände und der Verschreibung der Medikamente kann die Lösung bringen. Das allein wird mehr einsparen als alles andere, was die Regierung versucht hat.
Αν πω ότι 20 χρόνια το ακούω και μετά από 20 χρόνια δεν το βλέπω ακόμη, τι θα μου πείτε?
Fast unvorstellbar, dass in den Spitälen bislang offenbar niemand wusste, was ausgegeben oder eingenommen wurde. Bezahlt wurde, sobald Geld vorhanden war. Auch auf der Einnahmenseite hapert es offenbar. Patienten wie der 70-jährige Andonis Frangoulis kommen oft ohne Ausweis einer Krankenkasse oder haben kein Bargeld dabei. Sie müssen dann nur eine Bestätigung unterschreiben, dass sie irgendwann mal vorbeikommen werden, um die Behandlung zu zahlen. In aller Regel müssen diese Einnahmen abgeschrieben werden. Im Norden Griechenlands hat diese Großzügigkeit des griechischen Gesundheitssystems in den Spitälen zu einem Massenansturm aus dem benachbarten Albanien geführt. Doch selbst wenn die Patienten oder ihre Krankenkassen zahlen, decken die Einnahmen die Kosten nicht annähernd. Um das marode Sozialsystem zu schützen, wurden die Behandlungskosten von der Politik künstlich tief gehalten. Die Patienten zahlen ihre Behandlungen nicht, die Krankenkassen zahlen, wenn überhaupt, erst nach 18 Monaten, weil der Staat ihre Defizite nicht mehr decken kann. Und zuletzt werden auch die Lieferanten nicht bezahlt. Diese Zahlungsunmoral hat Folgen. Immer mehr Griechinnen und Griechen weigern sich im Alltag für das bislang noch Selbstverständliche zu zahlen. Federführend ist eine Bewegung mit dem Namen »Ich zahle nicht«, die es mit ihrer Botschaft bis in die Abendnachrichten geschafft haben.
Η ζωή μας έχει γίνει αφόρητη. Η ανεργία πάει στο φουλ. Οι δουλειές πάνε από εκεί που...
Das Leben ist unerträglich geworden. Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt. Nur große Unternehmen können überleben. Und das Leben wird immer teurer. Wieso sollen wir da mitmachen? Als Bürger dieses Landes weigern wir uns zu zahlen. Der Reichtum dieses Landes gehört uns, die hier produzieren und hier leben.
Εμείς θέλουμε ο πλούτος της Ελλάδας να παραμείνει στους ανθρώπους που παράγουν και που κατοικούν μέσα σε αυτή.
Wir zahlen nicht. Der Aufschrei ist verständlich, aber genauso unrealistisch und zeigt vor allem das Ausmaß der Verzweiflung. Das Problem der Wartezeiten bei Operationen etwa oder der Medikamentenmangel wird damit nicht gelöst. Nur wer genug Geld hat, kann sich ausreichend medizinisch versorgen. Die Finanz- und Budgetkrise ist im Alltag angekommen. Der Einbruch der letzten beiden Jahre schüttelt ganz Europa durcheinander. Nicht alle Länder so stark wie Griechenland, aber zu spüren ist er überall. Etwa in Ungarn, dem Land der Häuschenbesitzer. In den letzten Jahren waren die Zinsen tief, Interessierten wurde das Geld von den Banken fast hinterhergeworfen. Die meisten Ungarn verschuldeten sich in Schweizer Franken, weil die Zinsen günstiger waren als bei einem Kredit in Forint. Doch in der Krise stürzte die ungarische Währung ab, der Franken erstarkte. Die Schulden, welche Hunderttausende Ungarn nun plagen, haben sich dramatisch erhöht. Viele können nicht mehr zahlen und bangen um ihr Wohneigentum. Die Regierung hat in der Not ein Moratorium erlassen, wonach nicht aus Haus oder Wohnung vertrieben werden darf, wer die Zinsen nicht bezahlen kann. Diese Übergangsregelung hätte Ende April auslaufen sollen, nun wurde sie bis Juli verlängert. Doch was dann? Aus Budapest berichtet Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
In einem trendigen Kaffeehaus im Zentrum von Budapest sitzen Esther und Norbert, tief in bequeme Fauteuils versunken, nippen sie an ihrem Cappuccino. Esther kommt gerade von der Arbeit und ist müde. Sie führt eine Apotheke im 7. Stadtbezirk und muss oft auch am Wochenende arbeiten. Gegenwärtig benötigt das junge Paar Esthers gesamten Lohn, um den Zins für die Wohnungshypothek berappen zu können.
Also ein Lohn von zwei Löhnen geht da drauf. Also müssen wir jeden Monat vom einen Lohn auskommen.
Zunächst gingen Esther und Norbert davon aus, für die Zinszahlungen nur einen halben Lohn aufwenden zu müssen. Doch die Erstarkung des Schweizer Frankens hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als sie vor 3 Jahren bei ihrer Bank eine Hypothek über 120.000 Franken aufnahmen, lag der Franken bei rund 150 Forint. Heute kostet er über 210 Forint, was sich erheblich auf die Zinszahlungen auswirkt.
Also das hat sich fast verdoppelt.
Der Lohn von Norbert, der bei einer Pharmafirma arbeitet, reicht gerade noch zum Leben. An eine Abzahlung der Hypothek für die 2,5-Zimmer-Wohnung in einer Neubausiedlung am Stadtrand von Budapest ist gegenwärtig nicht zu denken.
Also haben wir dieses Kredit für 35 Jahre aufgenommen. Und unser Plan war, dass wir vor 35 Jahren das so abschließen können.
Zurückzahlen.
Und jetzt können wir das nicht.
Eigenkapital haben Esther und Norbert nicht eingelegt. Das war damals nicht nötig. Als Sicherheit dient der Bank einzig die Wohnung. Ginge nun einer von beiden Jobs verloren und könnten die Zinsen nicht mehr bedient werden, wäre das junge Paar seine Wohnung rasch los. In Ungarn teilen Hunderttausende das Schicksal von Esther und Norbert. Sie haben in der Hochkonjunktur Kredite in Schweizer Franken aufgenommen, nicht nur weil der Kurs gut war, sondern auch wegen der vorteilhaften Zinsen, die nicht halb so hoch waren wie bei Forint-Krediten. 3/4 aller Hypothekenverträge in Ungarn, so schätzt der Bankenverband, sind auf Schweizer Franken abgeschlossen. Jetzt, da sich die ökonomischen Realitäten gewandelt haben, wissen viele nicht mehr weiter. Längst nicht alle verfügen über einen Zweitlohn, von dem sie den Lebensunterhalt bestreiten können. Das Einkommen der meisten wird von den Hypothekarzinsen aufgefressen, und wer nicht zahlen kann, dem droht der Verlust seines Heims. In ihrer Verzweiflung wenden sich viele Schuldner an den Verein für Kreditgeschädigte, dessen Leiterin Marianne Lennart steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
A tippet is adunk, de sokszor esetben próbálta már az ügyfél a bankkal kialakítani a kommunikációt, de nem sikerült.
Sie gebe den Leuten Tipps für den Umgang mit der Bank, mit dem eigenen Budget. In vielen Fällen sei aber ganz konkrete rechtliche Hilfe nötig und manchmal sogar psychologische.
De mikor megjön az ügyfél, akkor szinte minnyájunkból egy ilyen lelki tanácsadó válik elsősorban.
Viele der 6.000 Klienten, die ihr Verein betreut, stünden vor dem Nichts, sagt Marianne Lennart. Bei einigen erhöhten sich aufgrund der Währungsturbulenzen die Schulden gar noch, obwohl sie laufend am Abzahlen seien. Andere könnten schon gar kein Geld mehr aufbringen und warteten bloß noch auf die Zwangsversteigerung ihres Eigenheims. Da ticke eine soziale Zeitbombe, ein gewaltiges Problem komme auf Ungarn zu.
Szerintünk most a legjelentősebb társadalmi probléma, amit hosszú éveken át nem fog kiheverni a lakosság, ez szociológilag 20-25 évre előre.
Breite Schichten würden sich in den nächsten 20, 25 Jahren mit ihren finanziellen Problemen abmühen und nicht in der Lage sein, ihre Lebensgrundlage zu sichern. Das halbe Volk werde im Schuldensumpf versinken, so die düstere Prognose der Juristin. Sie wirft den Banken vor, in ihrem Wachstumsrausch die Menschen zur Unvorsicht verleitet und sie nicht genügend über die Risiken informiert zu haben.
Ez valóban így van, csak az a nagy probléma, hogy sajnos sem a kormány, sem a bankok ennek a kockázatára a figyelmet abszolút nem hívták föl.
Auch die staatliche Bankenaufsicht habe versagt. Die Kontrolle der Geldinstitute sei viel zu lasch gewesen. Die Finanzaufsichtsbehörden hätten ihre Funktion nicht wahrgenommen und dem munteren Treiben freien Lauf gelassen. Auch sie treffe deshalb eine schwere Schuld, so Lennart. Doch bei der Bankenaufsicht mag man nicht von schwerer Schuld sprechen. Chefökonom István Ratz sieht seine Behörde in bester Gesellschaft.
Because basically all participants in this process made a mistake. Banks made a mistake, borrowers also did so. Many of them actually took out loans substantially exceeding their financial capabilities.
Natürlich hätten alle Fehler gemacht, sagt Ratz, die Banken, die Schuldner, weil sie falsch kalkuliert und massiv über ihre Verhältnisse gelebt hätten. Und ja, auch die Behörden hätten Fehler gemacht, inklusive der Bankenaufsicht, welche die Schwankungen des Schweizer Frankenkurses unterschätzt habe.
Of course, the authorities themselves, including us, made a mistake, particularly in the case of CHF-denominated loans. Basically, we underestimated the risk, the danger stemming from the significant volatility of the Swiss franc-Hungarian foreign exchange rate.
Allerdings müsse er auch betonen, sagt Ratz, dass in der Boomzeit niemand Warnungen habe hören wollen, alle seien von der Konsumlust gepackt worden. Jetzt herrscht Katerstimmung in Ungarn und keiner weiß eine Lösung. Regierung und Bankenverband verhandeln seit Monaten darüber, wie die Belastungen für Hypothekarschulden reduziert werden könnten. Von einem Aufschub der Rückzahlungen war die Rede, von künstlich tief gehaltenen Zinsen, von der Konvertierung der Schweizer Frankenkredite in andere Währungen, gar von einer Koppelung des Forints an den Schweizer Franken. Doch all diese Szenarien kämen viel zu teuer zu stehen. Wer würde für die Differenzen und Verluste aufkommen? Der klamme Staat jedenfalls nicht. Ungarn schrammte vor 2 Jahren knapp am Staatsbankrott vorbei. Im Moment ist Sparen auf der ganzen Linie angesagt. Das Moratorium, wonach Kreditschuldner vorläufig nicht aus ihren Eigenheimen vertrieben und diese nicht zwangsversteigert werden dürfen, läuft bald aus. Trotzdem verbreitet die Regierung unverdrossen Zweckoptimismus. Irgendwie wird es dann schon gehen. Eine gefährliche Haltung, sagt István Ratz von der Bankenaufsicht. Man müsse den Menschen reinen Wein einschenken und sie nicht im Glauben lassen, irgendjemand könne dann im Notfall einspringen und ihre Schulden begleichen.
No one eventually will pay their debts, so it needs to be covered by themselves.
Niemand werde für sie zahlen, jeder müsse für sich selber aufkommen. Das Moratorium setze insofern ein falsches Signal. Dass Ungarn aus dem Nichts wieder wirtschaftlich erblühen könnte oder dass der Schweizer Frankenkurs rasch absackt, beides ist derzeit unwahrscheinlich. Darauf können auch Esther und Norbert nicht hoffen. Es bleibe ihnen nichts anderes übrig, als den Gürtel enger zu schnallen und viele Zukunftsträume zu begraben.
Ich denke, dass wir viele Pläne nicht haben können, weil das entscheiden nicht wir. Also wenn die Zinsen so hoch sind und der Kurs auch so hoch ist, das hängt nicht von uns ab. Was wir machen könnten, das wäre dann viel mehr Arbeit, aber das schaffen wir nicht. Also es gibt nur 24 Stunden am Tag und ich glaube, dass wir jetzt nichts machen können.
Der Kinderwunsch sei jedenfalls in weite Ferne gerückt, sagt Esther nachdenklich. Die Wohnung sei jetzt ihr Kind.
Gut Ausgebildete, die Arbeit haben, aber sich entscheiden müssen, ob sie sich Kinder oder ein Heim leisten können. Die Krise hat sich auch in Ungarn ganz tief in den Alltag gefressen. Und die ungarische Hypothekenkrise breitet sich weiter aus ins Nachbarland Österreich, dessen Banken groß im Osteuropa-Geschäft sind und dort massive Einbußen erlitten. Mit der Folge, dass die Mutterhäuser ihre osteuropäischen Ableger in den letzten Jahren stützen mussten und weniger Steuern bezahlten. Und der österreichische Staat wiederum Milliarden für die Rettung von Banken aufbringen musste, sodass überall in Österreich die öffentlichen Haushalte kleiner wurden. Gespart wird überall, selbst bei kleinen Posten wie den Kulturausgaben. Und dort geradezu massiv. In der Steiermark etwa wurde ein Fünftel des Kulturbudgets gestrichen, in Kärnten mehr als 10% und selbst im kulturfreundlichen Tirol auch fast 10% in den letzten beiden Jahren. Und auch das hat Folgen, wie ein Besuch dort zeigt, auch wenn die Zuständige für die Tiroler Kulturpolitik, Landesrätin Beate Palfrader, darauf hofft, dass sich der Schaden in Grenzen halten wird.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kultur und Kunst kein Luxusartikel sind und dass auch in schlechteren wirtschaftlichen Zeiten der hohe Stellenwert der Kultur erhalten bleiben muss. Wir haben eine leichte Kürzung, um die Weichen für die Zukunft auch zu stellen. Und wir müssen mit diesen Einsparungen oder wir können mit diesen Einsparungen sehr gut umgehen, weil das vielfältige Angebot darunter nicht leiden wird.
Das sehen die meisten Kulturschaffenden in Tirol allerdings anders, vor allem die der nicht etablierten, der sogenannten freien Szene, deren staatliche Unterstützung unterdessen geringer ist als die Portoausgaben des Landes. 2,7 Milliarden Euro beträgt das Tiroler Budget, 77 Millionen fließen in den Kulturbereich und davon bloß noch 1,3 Millionen zu den freien Kulturinitiativen. Das alternative Kulturzentrum Bierstindl in Innsbruck wurde geschlossen und die Subvention für audiovisuelle Kunst fast vollständig gestrichen. Für den Innsbrucker Kulturpolitiker Gebi Meyer eine Politik ohne Zukunft.
Das macht die Kultur einerseits zu einem Experimentierfeld von Prekarität und führt am Schluss auch dazu, dass vieles entweder auf Selbstausbeutung passieren muss oder halt nicht mehr passiert. Es hat natürlich sehr stark damit zu tun, die Kultur ist unattraktiv für die Politik. Man kann keine Bänder durchschneiden. Es fällt quasi nicht auf, wenn die Kultur einfach ein bisschen wegfällt. Also es ist schon eine gewisse Form von Provinzialisierung da drin irgendwo enthalten.
Dass es mit weniger Geld schwierig wird, wissen auch die Leute vom Innsbrucker Westbahntheater.
Gut, dass du dich meldest. Nein, das mache ich nicht.
Für die Bühne, die letztes Jahr in Österreich immerhin für zwei Produktionen ausgezeichnet wurde, gibt's gerade 11.000 Euro vom Land.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, kann ich in Verlegenheit. Was ich mir dann wünschen sollte.
Ja, wenn man sich was wünschen könnte, wie die Bühnenfigur Madeleine in der neuesten Produktion Second Life. Konrad Hochgruber, der Leiter des Theaters, wüsste es. Geld. Noch kämpft er, aber er fragt sich selbst, wie lange noch.
Das war auch immer mein Punkt, wo ich sage, solange ich es irgendwie noch gern mache, mache ich es. Und irgendwann wird der Tag kommen, wo man dann sagt, so, jetzt ist einfach der Aufwand zu groß. Und wobei ich jetzt im Moment eigentlich der Überzeugung bin, für die nächste Spielzeit das Ganze zurückzufahren. Also einfach weniger Produktionen zu machen und gut, weil einfach finanziell sich das dann nicht mehr ausgeht.
Auch der Kabarettist und Spartenleiter des Tiroler Theaterverbands Markus Koschu sieht raue kulturpolitische Zeiten anbrechen, auch wenn er seinen Optimismus nicht verloren hat.
Wenn Geld gebraucht wird, sei es jetzt für diverse Bankenrettungspakete, ist in Österreich Geld vorhanden. Da muss bitte niemand mehr von Sparzwängen reden. Das stimmt schlicht nicht. Wir sind müde, aber aufgeben macht keinen Sinn. Also man muss ein bisschen dagegen halten. Schauen Sie, aus der Not entstehen die besten Ideen. So gesehen muss man dem Land Tirol beinahe dankbar sein für seine manchmal nicht nachvollziehbare Subventionspolitik. Und es entstehen tolle Ideen, wie man eben dieses ganze System persiflieren kann.
Ab und Zukunft! Ab und Zukunft! Ab und Zukunft! Ab und Zukunft!
Etwa bei den Leuten vom Tiroler Osterfestival, die heuer nicht nur Ligue de Couperin oder Feo aufführten, sondern es auch auf öffentlichen Plätzen jandeln ließen. Das spart Miete. Und mit Ernst Jandl gesprochen, die Ab- und Zukunft, vor allem die des Sparens, beschäftigt denn auch die künstlerische Leiterin des Osterfestivals, Hanna Krepas.
Es ist meistens im Künstlerischen, wo man einspannen muss, weil ja also alles, was Infrastruktur bedeutet oder die Werbung, das wird alles mehr. Und das heißt, dass man sehr gut sich überlegen muss, wen man einladen kann, wen man nicht einladen kann. Das gibt es viele und sonst sehen wir leider nicht mehr einladen können. Oder dann natürlich von den Aufführungsorten und dann ist man halt weniger präsent.
Während die freie Szene, sei es bei Musik, Theater oder bei darstellender Kunst, Krisenjahr für Krisenjahr Abstriche hinnehmen muss, kommt die etablierte Kultur, etwa die staatlichen Museen, das Landestheater oder das Tiroler Symphonieorchester, noch ungeschoren davon. Doch auch der Leiter des Orchesterbüros, Alexander Reiner, hat Wünsche offen.
Naja, aus der Sicht des Tiroler Symphonieorchesters kann ich sagen, dass wir in den letzten Jahren noch keine Budgetkürzungen gehabt haben. Gespürt haben wir finanzielle Einsparungen unserer Träger schon in der Umsetzung eines für uns sehr wichtigen Projektes des Hauses der Musik. Da ist es eben bis heute noch nicht gelungen, das umzusetzen. Wir sind noch in der Planungsphase und versuchen, die politischen Entscheidungsträger da noch auf den richtigen Weg in unserem Sinne zu bekommen.
Die Wünsche und die Unterstützung der landeseigenen Kulturinstitutionen wie Orchester, Museen oder Theater sind auch in der freien Szene unbestritten. Ja, man ist stolz, dass Tirol sich das noch leisten will. Helen Schnitzer von der IG Kultur, der Interessensvertretung der freien Kulturinitiativen, fordert aber gleiches Recht für alle und erinnert die Politik zudem daran, dass Sparen bei der Kultur nur eine ärmere Welt ergibt und die Milliardenlöcher durch die Finanzkrise nie wird stopfen können.
Große Kulturinstitutionen sind gesetzlich privilegiert, weil die zum Teil im Eigentum des Landes sich befinden und dort natürlich Indexanpassungen vorgenommen werden etc. Und der gesamte freie Bereich kontinuierlich über immer weniger Geld verfügt und letztlich stagniert. Es ist eine Frage der Sichtbarkeit und eine Frage der Lobby letzten Endes. Aber es ist uns wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass über die Kürzungen im Kulturbereich die Budgetlöcher nicht zu stopfen sind.
Der Abbau von ein paar 10.000 Euro bei Musik oder Theater wird tatsächlich nicht viel bringen, außer Frust bei den Betroffenen und weniger Angebote für die Interessierten. Und beide Gruppen fragen sich, warum ausgerechnet die Kultur die Folgen der Finanzkrise mit ausbaden muss, nachdem auch Österreich Milliarden für Rettungsschirme für den Euro und die heimischen Banken aufbringen konnte. Und Entspannung ist nicht in Sicht. Weitere Sparbudgets werden kommen, wie Beate Palfrader, die Landesrätin für Kultur, durchblicken lässt. Und sie glaubt nach wie vor fest daran, dass deswegen die Kultur in Tirol nicht Schaden nehmen wird.
Ich bin dafür, dass man mit offenen Karten spielt, dass man einfach darauf hinweist, dass derzeit aufgrund des Budgetpfads eine gewisse Zurücknahme von allen Seiten erforderlich ist. Und in den Einzelgesprächen finde ich eigentlich sehr wohl viel Verständnis dafür. Und ich fürchte mir überhaupt nicht, dass also eine etwas strengere Budgetpolitik zu einer Verarmung in der Kulturlandschaft unseres Landes führen würde.
Ob dem dann dereinst so sein wird, bleibt offen. Sicher, ein Theaterstück weniger, ein etwas kürzeres Festival, eine Ausstellung, die nicht stattfindet, darob geht die Welt nicht unter, aber sie wird ärmer. Und die Frage bleibt unbeantwortet, warum denn Kulturinteressierte und Kulturschaffende mithelfen müssen, die Finanz-, Wirtschafts- und Budgetkrise auszubaden. Angesichts der Rettungsschirme für Banken und Euro oder dem Wettbewerb um immer tiefere Steuern für Finanzinstitute und Großunternehmen. Eine Frage, die Esther und Norbert in ihrer Budapester Wohnung oder Antonis Frangoulis in der Athener Notaufnahme wohl noch existenzieller beschäftigt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.